Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 27 bis 30 der Sure 89, Fajr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Nachdem zuvor von dem Unerfreulichen, dass jene, die auf Erden frevelten, im ewigen Jenseits zu erwarten haben, die Rede war, sind nun jene, die sich auf dem Wege zu Gott bemühten, angesprochen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Doch du, beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, beglückt und zufrieden ob seiner Zufriedenheit mit dir. Reihe dich ein in den Kreis meiner Diener und tritt ein ins Paradies.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 11. März 2022, gleich dem 20. Eswan 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister Zubarel: Es gibt keine logische Rechtfertigung für neue amerikanische Forderungen. Israels geheimes Nuklearprogramm: Ernste Bedrohung für Frieden in der Region. Iran kritisiert Politisierung der OPCW für politisch motivierte Ziele. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister Zubarel: Es gibt keine logische Rechtfertigung für neue amerikanische Forderungen. Laut dem Außenminister der Islamischen Republik Iran dürfen die Hauptthemen und die wirksame Aufhebung von Sanktionen nicht durch die US-Extravaganz beeinflusst werden. Hossein Amir Abdullahian bekräftigte am Donnerstag in einem Telefongespräch mit dem EU-Außenbeauftragten Joseph Borrell, dass es für die neuen US-amerikanischen Forderungen keine logische Rechtfertigung gebe. Laut Iran Press News Agency sagte Hossein Amir Abdullahian in diesem Telefongespräch, dass die Vereinigten Staaten Iran nicht jeden Tag über den EU-Koordinator unter dem Vorwand des Drucks der Öffentlichkeit seines Landes eine neue und andere Botschaft übermitteln könnten. Er sagte dazu weiter: Wenn die amerikanische Seite ein Problem der öffentlichen Meinung hat, muss ich sagen, dass wir auch in Iran ein Problem der öffentlichen Meinung haben. Sie, die Iraner, beobachten die Entwicklungen mit großer Sensibilität und Präzision und fordern die Regierung auf, dafür zu sorgen, dass die Aufhebung von Sanktionen effektiv und verifizierbar erfolgt und die friedlichen nuklearen Fähigkeiten gewahrt bleiben. Amir Abdullahian stellte zudem klar: Einige Themen im Zusammenhang mit unseren Nationalhelden sind nicht verhandelbar. In einem anderen Teil seines Telefongesprächs mit dem EU-Außenbeauftragten schilderte Amir Abdullahian den grundsätzlichen Standpunkt der Islamischen Republik in der Ukraine-Krise und betonte: Teheran ist der Ansicht, dass unter Beachtung der UN-Charta die Hauptwurzeln dieser Krise berücksichtigt werden müssen, um eine dauerhafte Stabilität und Sicherheit in der Region über die Beendigung des Krieges und Konzentration auf eine politische Lösung zu erzielen. In diesem Telefonat sagte der EU-Außenbeauftragte Joseph Borrell: Die Wiener Gespräche befinden sich in einem kritischen Punkt und jetzt müssen die Vereinigten Staaten und Iran beim Austausch von Botschaften mehr Flexibilität zeigen und versuchen, Zeitdruck zu überwinden. Wir und Sie werden unsere Bemühungen um eine Einigung fortsetzen, weil wir einen langen Weg zurückgelegt haben, sagte Borrell und fügte hinzu, dass die Frage der wirtschaftlichen Garantien für Iran wichtig sei und dass die Europäische Union deren Verwirklichung unterstütze. Israels geheimes Nuklearprogramm – ernste Bedrohung für Frieden in der Region. Das geheime Nuklearprogramm des israelischen Regimes ist eine ernsthafte und ständige Bedrohung für Frieden und Sicherheit in der Region, sagt der amtierende Botschafter Irans bei der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA. Mohammad Reza Rohebi machte die Bemerkungen als Antwort auf die Anti-Iran-Kommentare des israelischen Vertreters bei einem Treffen des IAEA-Gouverneursrates. Rohebi sagte, Israel habe seit seiner Gründung alle Arten von internationalen Verbrechen begangen. Die internationale Gemeinschaft hat durch zahlreiche Resolutionen und Entscheidungen wiederholt die Notwendigkeit unterstrichen, dass Israel dem Nichtverbindungsvertrag NPT beitritt und alle seine nuklearen Anlagen unter die umfassende Sicherheitsvorkehrungen der Internationalen Atomenergiebehörde stellt, sagte er. Das Regime hat sich jedoch nicht nur geweigert, dem Atomwaffensperrvertrag beizutreten, sondern hat sein militärisches Nuklearprogramm weiter ausgebaut. Israel, das in Bezug auf seine Atomwaffen eine Politik der absichtlichen Zweideutigkeit verfolgt, hat schätzungsweise 200 bis 400 Atomsprengköpfe in seinem Arsenal. Die Besatzungsmacht hat sich geweigert, Inspektionen ihrer militärischen Nuklearanlagen zuzulassen oder den Atomwaffensperrvertrag zu unterzeichnen. Das Regime nutzt das Fehlen einer solchen Aufsicht für die Entwicklung und Lagerung von Atomwaffen aus und begeht eine Vielzahl von Verbrechen auf der internationalen Arena, darunter die Bedrohung von NPT-Mitgliedstaaten und Angriffe auf Nuklearanlagen, die für friedliche Zwecke bestimmt sind, erklärte er. Der iranische Diplomat verurteilte die israelischen Drohungen gegen Iran als eklatante Verletzung des Völkerrechts und der UN-Charta und forderte alle Mitgliedstaaten auf, dasselbe zu tun. Iran kritisiert Politisierung der OPCW für politisch motivierte Ziele. Der ständige Botschafter Irans bei den Vereinten Nationen hat scharf kritisiert, dass bestimmte Länder das Chemiewaffenübereinkommen CWU und die Organisation für das Verbot chemischer Waffen OPCW politisieren, um ihre politisch motivierten Ziele zu erreichen. Majid Tahrawanchi machte die Bemerkungen am Donnerstag in einer Ansprache vor einem Treffen des UN-Sicherheitsrates zur Lage im Nahen Osten mit besonderem Schwerpunkt auf der Umsetzung des CWU in Syrien. Der iranische Gesandte kritisierte die Weltorganisation für ihren unnötigen Fokus auf Syrien und sagte, eine monatliche Sitzung des Rates der Wiederholung von Positionen und unbegründeten Anschuldigungen gegen die syrische Regierung zu widmen, ist der Effizienz des Sicherheitsrates nicht förderlich. Die Politisierung der Umsetzung des CWU und die Ausbeutung der OPCW für politisch getriebene nationale Ziele haben schwerwiegende negativen Folgen für die Autorität und Glaubwürdigkeit des Übereinkommens sowie für die Organisation, fügte er hinzu. Der iranische UN-Botschafter betonte, dass Syrien seinen Verpflichtungen aus der Konvention nachgekommen sei und weiterhin mit der OPCW zusammenarbeite, während es der OPCW und dem Generalsekretariat der UN regelmäßige Informationen über den Besitz und die Verwendung chemischer Materialien durch einige terroristische Organisationen im Land zur Verfügung stelle. Tahrawanchi erklärte, dass Damaskus der Weltorganisation auch Informationen über die Erfindung von Zwischenfällen mit Chemiewaffen durch vom Ausland unterstützte Terrorgruppen zur Verfügung gestellt habe, die danach aus war, die syrische Armee für solche abscheulichen Taten verantwortlich zu machen. Iran bekräftigt seine Ablehnung des Einsatzes chemischer Waffen durch jedermann, überall, jederzeit und unter allen Umständen, sagte er. Die westlichen Medien und Regierungen haben der syrischen Regierung wiederholt den Einsatz von Chemiewaffen vorgeworfen. Syrien übergab jedoch 2014 seinen Vorrat an Chemiewaffen an eine gemeinsame Mission unter Führung der Vereinigten Staaten und der OPCW, die die Vernichtung der Waffen beaufsichtigte. Palästinenser im Generalstreik gegen Israels Zerstörungskampagne. Palästinenser in Al-Quds haben einen Generalstreik aus Protest gegen Israels Landraubpolitik und seine geplanten Massenzerstörungen in einem Viertel von Ost-Al-Quds begonnen. Die Protestaktion wurde von Bewohnern des Viertels Jabal al-Mukabbir organisiert, wo mindestens 800 palästinensische Häuser vom Abriss bedroht sind, berichtete die offizielle Nachrichtenagentur Wafa am Donnerstag. Lokale palästinensische Einwohner beobachteten eine totale Schließung, Geschäfte wurden geschlossen und die Straßen in der Gegend waren weitgehend menschenleer. Tariq Owaisat, ein Anti-Siedlungsaktivist, sagte, die israelischen Behörden wollten die Häuser zerstören, um Platz für ein Handelszentrum und mindestens 500 neue Siedlereinheiten zu schaffen. Der Aktivist warnte weiter, dass Israels gefährlicher Plan die Vertreibung von Hunderten von palästinensischen Familien riskiere. Er sagte, die Stadtbehörde von Al-Quds verhalte sich wie ein Gangster unter dem Schutz des israelischen Regimes. In den letzten Wochen haben Palästinenser vor dem Gebäude der israelischen Gemeinde in Al-Quds gegen die Zerstörung palästinensischer Häuser durch die Behörden in der besetzten Stadt protestiert. Sie sagen, dass sie eine Wiederholung der Nakba von 1948 und der Naksa von 1967, die die Massenvertreibung und ethnische Säuberung der Palästinenser durch das israelische Regime markieren, nicht zulassen werden. Israel zerstört routinemäßig palästinensische Häuser im besetzten Westjordanland und im Osten von Al-Quds und behauptet, dass die Gebäude ohne Genehmigungen gebaut wurden, die unmöglich zu bekommen sind. Das Regime von Tel Aviv plant, palästinensische Familien aus verschiedenen Stadtteilen in Ost-Al-Quds zu vertreiben, um sie durch Siedler zu ersetzen. EU-Spitzen machen Kiews Hoffnung zunichte, sich dem Block anzuschließen. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben Kiews Forderung nach einer beschleunigten Mitgliedschaft im Block wegen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine zunichte gemacht, wobei die Staats- und Regierungschefs es ablehnten, während des Krieges ein Beitrittsverfahren einzuleiten. Als die Gespräche zwischen den 27 Staats- und Regierungschefs heute früh endeten, sagte der kroatische Premierminister Andrej Plenković, dass kein Land über Nacht der Europäischen Union beigetreten sei. Der niederländische Premierminister Mark Rutte sagte, es gibt keinen beschleunigten Prozess und fügte hinzu, dass die Union die Beziehungen zu Kiew weiter vertiefen werde. Können wir ein Beitrittsverfahren mit einem Land eröffnen, das sich im Krieg befindet? Ich glaube nicht, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron und rief zur Vorsicht auf. Macron sagte auch, dass der Krieg in der Ukraine uns dazu bringen wird, die Struktur Europas völlig neu zu definieren. Über 2 Millionen Menschen sind aus der Ukraine geflohen, seit Russland seine militärische Spezialoperation gegen das Land gestartet hat. US-amerikanische und britische Kriegsschiffe beschlagnahmen Schiffe mit Treibstoff für Jemen. Der Exekutivdirektor der jemenitischen Erdölgesellschaft YPC gab an, US-amerikanische und britische Kriegsschiffe hindern Tanker mit Treibstoff und Ölderivaten daran, im strategischen westlichen Hafen von Hodeidah anzusetzen und bringen sie zu saudischen Häfen, obwohl die Schiffe die notwendigen Genehmigungen des Verifizierungs- und Inspektionsmechanismus der Vereinten Nationen für den Jemen, UNWIM, erhalten haben. Auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Sana'a am Donnerstag sagte Ammar al-Atrai, dass Großbritannien und die Vereinigten Staaten es nicht zulassen, dass jemenitische Treibstoffschiffe ihre Fracht entladen und dass sie politischen Druck auf die Regierung der nationalen Rettung ausüben, um die Oberhand zu gewinnen und militärische Erfolge zu verbuchen. Der YPC-Chef wies darauf hin, dass die USA im vergangenen Jahr den nur 5% der Schiffe mit Treibstoff für den Jemen freigaben. Anfang dieses Monats sagte ein Sprecher der jemenitischen Erdölgesellschaft, das arabische Land erlebe die härteste Erdölkrise seit Beginn der von Saudi-Arabien angeführten Aggression und Blockade vor fast 7 Jahren. Die Autoschlangen, die auf Benzin warten, erstrecken sich über mehr als 3 Kilometer vor Tankstellen in verschiedenen Provinzen im ganzen Land, sagte Essam al-Mutawakkil am 2. März gegenüber dem jemenitischen Fernsehsender Al-Masira. Er stellte fest, dass die Krise gelöst werden könnte, wenn Treibstoffschiffe nicht daran gehindert würden, über den Hafen von Hodeidah in den Jemen einzulaufen. Obwohl sie sich einer Inspektion unterzogen und die UN-Genehmigung erhalten haben, werden die Treibstoffschiffe in Richtung Jemen von der von Saudi-Arabien geführten Koalition, die Krieg gegen den Jemen führt, beschlagnahmt und in den saudi-arabischen Jizan-Hafen überführt, erklärte Al-Mutawakkil. Wir wundern uns immer über den Nutzen der Erteilung von UN-Genehmigungen für die Öltanker und gleichzeitig über die Rechtfertigung der Piraterieakte, die von der Aggressionskoalition gegen sie in internationalen Gewässern begangen werden, sagte er. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 11 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 5 Grad, Mashhad 17 Grad, Isfahan 15 Grad, Shiraz 19 Grad und Bandarabas 23 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Solar Arili mit dem Titel Mehr o Mah, das heißt Sonne und Mond.
من بگو با من بگو با من بگو با من بگو با من بگو تا کیستی با من بگو تا کیستی مهری بگو ماهی بگو خوابی خیالی چیستی خوابی خیالی چیستی اشکی بگو آهی بگو راندم چو از مهرت سخن گفتی بسوز دم نزد راندم چو از مهرت سخن گفتی به سوزم دم نزد دیگر بگو از جان من جانا چه میخوای بگو با من سخن گاهی بگو غم خار دل ای مهنه از درد من آگه من لحنه بن لحنه از دردم در خلوت من سر زده یک ره در آساغر زده آخر نگویی سر زده از من چه کوتاهی بگو تنهاییم سرگشته شیداییم دیوانه رسواییم تو هرچه میخوایی بگو. اشکی بگو آی بگو.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran. Seien Sie gegrüßt. Wir setzen unsere Reise in der Provinz Sistan und Belutschistan fort. Wir sprachen letzte Woche über den Teil Sistan und seine wertvollen historischen Werke und Denkmäler. Die verbrannte Stadt ist eines dieser sehr bekannten Denkmäler. Die verbrannte Stadt ist der Name für die Ruinen eines antiken Stadtstaates in Iran, 56 Kilometer entfernt von der Straße Zorbul-Zahedan, Zentrum der Provinz. Die Stadt ist auf die Ablagerungen des Mündungsgebietes des Hirman-Flusses in den Hormundsee gebaut worden. Einst befand sich die Stadt am Ufer des Sees. Diese große Stadt war Teil der Jiruv-Zivilisation vor etwa 6000 Jahren. Die verbrannte Stadt oder Shahr-e-Sukhte, wie sie im Persischen genannt wird, wird zu den ältesten und modernsten Städten der Antike gezählt. Die Bauten sind uns auf erstaunliche Weise erhalten geblieben. Zwei Ereignisse, die eigentlich nur Zerstörung mit sich bringen, haben die Stadt geschützt. Zunächst war es der Fluss Hirmand, der einen anderen Kurs einnahm, und zweitens das Salz, das durch die Hitze an die Erdoberfläche schwillt. Archäologische Funde belegen, dass die Stadt einst 280 Hektar groß war. Die erhaltenen Ruinen zeigen die fünf Hauptregionen der Stadt. Zum einen das Wohngebiet im Nordosten, die Zentralregion, das Industriegebiet, Denkmäler und der Friedhof, der aus nebeneinander gereihten Hügeln bestand. Das Wohnviertel betrug 80 Hektar. Hier wurden Architekturwerke und rechteckige Bauten ausgegraben. Diese hatten 6 bis 10 Räume getrennt durch kleine Wände. Türen und Fenster, Öfen, Treppen und Heizkörper sind in gutem Zustand erhalten geblieben. Man fand zudem Tongefäße, bemalt mit Tiermustern in Schwarz, Braun und Gelb, sowie Metall, Stein, Holz und Tongegenstände. Neue archäologische Funde bezeugen, dass die Stadt zu den Wundern der antiken Welt zählte. Die Funde durch die Jahre hindurch legen immer näher, dass die verbrannte Stadt Zentrum und Mittelpunkt der Region in der Bronzezeit war. Im Gegensatz zur gegenwärtigen Wüste mit nur wenigen Sträuchern war die Region vor einigen tausend Jahren sehr grün mit einer vielfältigen Vegetation und verschiedenen Baumarten. Vor 3200 Jahren war der Hormundsee noch ein großer und wasserreicher See, in dem einige ständige Flüsse wie der Hirman mündeten. Der Hirman und andere Flüsse speisen den See heute noch saisonal. Der Khaje-Berg und die antiken Ruinen darauf zählen ebenfalls zu den historischen Denkmälern von Sistan. Der Berg ragt wie eine Insel aus dem See. Am Gipfel sind ein Feuertempel und ein gewaltiges Schloss zu sehen, aus dem ein ausgezeichneter Ausblick auf umliegende Gebiete vorhanden ist. Das Schloss ist mit zahlreichen antiken Stuckarbeiten und Wandmalereien verziert. Der Feuertempel wurde etwa im 1. Jahrhundert nach Christus errichtet. Die Ruinen drumherum werden den Sassaniden und Parthern zugesprochen. Die Folklore in Sisan hat einen eigenen und besonderen Wert. Der Gesang wird von einheimischen Dichtern vorgetragen und gedichtet. Er ist in städtischen Regionen sowie auf dem Land sehr üblich. Die Musik spiegelt das materielle und geistige Leben der Menschen wider. Die einheimischen Instrumente sind sehr interessant. Über Musik und Gesang könnte man noch viel sprechen, was aber die Zeit nicht zulässt. Es sei nur erwähnt, dass in den Gesängen einfache Inhalte und alles, was den Menschen hier wichtig ist, gesungen werden. Flüsse, Hügel und Berge, sogar die Namen von Dörfern und Städten kommen in den Stücken vor. Flüsse wie der Hirmand sind für die Menschen lebenswichtig. Landwirtschaft und Viehzucht sind Einnahmequellen der Menschen, die ebenfalls in den Gesängen aufgenommen wurden.
Im zweiten Teil dieser Sendung ziehen wir weiter nach Belutschistan. Dieser Teil der Provinz ist 173.000 Quadratkilometer groß und befindet sich im äußersten Südosten Irans. Im Norden grenzt er an Sistan und Afghanistan, im Osten an Pakistan, im Süden an das Meer von Oman und im Westen an die Provinz Kerman. Die Berge aus dem Osten, Süden und Zentrum Iran ziehen sich nach Belutschistan. Zu den wichtigsten Bergen gehört Pir Shuran, Molke Siyahkuh, Kuhe Mirjave, das Taftan-Gebirge und das Basman-Gebirge. Das Klima ändert sich je nach Höhe, geografische Lage und Entfernung vom Meer und bietet ein abwechslungsreiches Spektakel. Belutschistan ist vom Klima her in vier Regionen aufzuteilen. In den Tälern des Taftan-Berges ist es angenehm und kühl. Man trifft dort viele Quellen. Die gemäßigte Klimazone weist sehr hohe Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht aus. Es umfasst Sahedan, Khosh und die Dörfer dazwischen. Die warme Zone ist am Tag heiß. Sie zieht sich von Iran-Schahr im Zentrum nach Süden. Hier gedeihen Pflanzen, die warmes Wetter brauchen. Die letzte Zone ist die Küstenregion mit warmen und feuchten Klima. Die Häfen Tis, Chabahar und Konarak gehören dazu. Belutschistan befindet sich am Wüstenrand und daher gibt es hier immer Wind, der aus dem Norden, Westen, Osten, Südwesten und Süden kommt. Je nach Jahreszeit unterscheidet sich die Windrichtung, Feuchtigkeit und Kälte oder Wärme. Im Frühling und Herbst zum Beispiel kommt der Wind aus dem Norden und gewinnt über dem See in Sistan Feuchtigkeit und verursacht damit Kühle. Im Sommer jedoch verursacht es noch trockenere Luft, sodass Menschen von außerhalb das Klima schwer ertragen können. Der nördliche Wind senkt auch mal die Temperaturen auf den Gefrierpunkt, es fällt Schnee und die Temperaturen werden eisig. Der südliche Wind bringt jedoch feuchte Meeresluft und verursacht schwere Regenfälle und Überschwemmungen. Auf den Weiden, Feldern und Palmenhain ist das schon mal ganz nützlich und erfrischend. Der Boden in Belutschistan gehört zu den ertragreichsten im Land, doch der Mangel an Wasser verhindert, dass überall angebaut werden kann. Die klimatischen Bedingungen sind für Pflanzen optimal. Fast jede Pflanzenart kann hier angebaut werden. In manchen Teilen wachsen Kautschukbäume, wie man sie in Java und Sumatra und auch Indien vorfindet. Indische Feigen und Mangos gehören zu den Produkten wie auch Weizen, Gersten, Reis. Datteln, Zitrusfrüchte, Bananen, Mangos, Kokosnüsse und Oliven sind Obstprodukte der Region. Belutschistan ist ein unberührtes Land, was das Jagen betrifft. Es ist eines der besten Jagdreviere im ganzen Land. In entlegeneren Teilen trifft man auf seltene Tierarten. Unter den Vögeln kann man Rebhühner, Enten und Gänse, Wachteln und Meiners nennen. Andere Jagdtiere sind hier ebenfalls zahlreich vorhanden. Bären, Panther, Wölfe, Füchse, Schakale und Rehe trifft man immer wieder. Weiteres werden wir in der nächsten Woche besprechen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Alireza Iftikhari mit dem Titel Dile Sheida Yeman. Auf Deutsch: Mein liebes, tolles Herz.
آتش به سر تا پای من، خاکسترم کردی چه آوردی تو ای دل بر سرم، دیگر چه آوازی چه پروازی که بی بال و پرم. ترسم سوز درد من، آه سرد من گیرد دامن تو را. کردی جفا دیگر مکن، چشم عاشق را تر مکن.
ای چشم من گریان مباش، این گونه عشق افشان مباش، حیران و سرگردان مباش، در گردش گیتی رسد روزی به پایان، هر غمی دست نگار ما داغ دل را گذارد مرهمی. دست غارت از شروع آه ای لال رو بر جانم گشوده ای، از تو چه شد حاصلم همین که از دلم قرارم رو بوده ای، کردی جفا دیگر مکن، چشم عاشق را تر مکن. سر تا پای من خاکسترم کردی، چه آوردی تو ای دل بر سرم، دیگر چه آوازی چه پروازی که بی بال و پرم. کردی جفا دیگر مکن، چشم عاشق را تر مکن.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Liebe Hörerfreunde, wir begrüßen Sie heute zu einer neuen Sendereihe, die Ihnen hoffentlich gefallen wird. In dieser Reihe möchten wir den Menschen dieses Wunder der Schöpfung genauer betrachten und mehr über seine Rechte und Pflichten erfahren. Herzlich willkommen also zu Islam und Menschenrechte. Der Mensch ist das beste Geschöpf und eine Ehre für die ganze Welt. Durch den Menschen wird das Dasein schön und erhält einen Sinn. Der ganze Erdball wird Stück für Stück durch das Licht seines Verstandes aufgehellt. Wenn das Licht des Verstandes nicht mehr leuchtet, versinkt die Welt in Dunkelheit. Im Menschen, dem höchsten aller Geschöpfe, kommt die Schönheit der Schöpfung erst vollständig zur Geltung. Der Mensch ist für die Welt das, was der Rubin an einem Fingerring darstellt. Dieser leuchtende Rubin verdankt seine Schönheit und Größe den Namen, die Gott in ihm eingekerbt hat, und dem Geist, den er ihm einhauchte. Im Vers 31 der Sure 2 heißt es über die göttlichen Namen: Und er, Gott, lehrte Adam alle Namen, die Namen aller Dinge. Hierauf legte er sie, diese Dinge, den Engel vor und sagte: Tut mir die Namen dieser Dinge kund, wenn ihr die Wahrheit sagt. Der Mensch wurde aus Lehm erschaffen und mit dem Geist Gottes beschenkt, verließ er das Nichts und betrat das Dasein. Er ist von einer solchen Größe, dass die Engel auf Gottes Geheiß sich vor ihm niederwarfen. Gott spricht in seinem heiligen Buch, dem Koran, über die Größe des Menschen und hebt seine schönen Seiten und Werte hervor. Aber er spricht auch über seinen Eigensinn, seine Übertretungen und Undankbarkeit. Deshalb beauftragt der Allmächtige und Allweise seinen Propheten, den Menschen auf dem Weg zur Gott- und Selbsterkenntnis und zur Vervollkommnung zu helfen. Damit möchte er verhindern, dass sich die Menschen in dem Auf und Nieder des Lebens verlaufen und ihren wahren Rechten nicht nachkommen. Der Mensch soll sich begreiflich machen, dass er eine so hohe Stufe erreichen kann, dass er der Vertreter Gottes auf Erden sein darf und die Welt rein und schön gestalten kann. Dies ist möglich, wenn er auf dem Weg zur Vervollkommnung und zum Glück seine Bedürfnisse und Rechte erkennt. Um Wohlergehen und Frieden zu erreichen, muss der Mensch planen, sich in Bewegung setzen und ausgerüstet mit Wissen und Erkenntnis zum Gipfel der Würde hinaufsteigen. Der Koran sagt, dass der Mensch nicht ohne Ziel erschaffen wurde. Es heißt im Vers 115 der Sure 23: Meint ihr denn, wir hätten euch zum sinnlosen Zeitvertreib geschaffen und ihr würdet nicht zu uns zurückgebracht?
Ein besonderes Merkmal des Menschen besteht darin, dass er mit eigenen Händen seine Welt aufbaut. Mit dem, was er in seine Seele eingraviert, gestaltet er sich seine Welt. Wenn er seine Seele mit hohen menschlichen Werten verziert, wird er eine schöne Welt besitzen. Aber wenn er sich mit schwarzen Strichen verkritzelt, wird seine Welt ebenso voller Hässlichem und Schlechtem sein. Solange also die Menschenwürde des Menschen nicht wächst, können wir keine gesunde und ideale Gesellschaft aufbauen. Der Mensch muss selber die ersten Schritte tun. Er muss das sumpfige Gelände des Trieb-Ichs und der Sünde verlassen und sich an einen sicheren Ort bringen. Die Essenz der Menschenwürde muss sich im Inneren des Menschen entfalten, damit die erleuchtenden Botschaften göttlicher Offenbarung eine Wirkung auf ihn haben. Dies ist nur möglich, wenn der Mensch zur Selbsterkenntnis und zur Erkenntnis über seinen Erschaffer gelangt und im Leben auf Gott zugeht, indem er sich vervollkommnet. Die Botschaft der Propheten, die Gott ausgesandt hat, waren von Licht umgeben und eine Mahnung an die Menschen, dass diese auf ihre Würde und ihre Rechte achten, um dank dieser Menschenwürde ein gutes Leben zu erreichen. Nach dem Prophet Mohammed haben die Imame aus seinem Hause die Menschen gelehrt, wie sie zu Glück und Wohl gelangen. Und sie alle haben entsprechend den Bedürfnissen ihrer Zeit auf ihre Art den Menschen Orientierung und Rat gegeben. Imam Sajjad, Sohn des Imam Hussein, hat nicht nur in seinen Gebeten den Menschen indirekt gute Ratschläge vermittelt. Es gibt auch ein Buch namens Risalat-e Hurur, Abhandlung über die Rechte, von ihm, dessen Inhalt den Menschen mit seinen Rechten vertraut macht. Diesem Buch liegt ein langes Schreiben an einem seiner Getreuen zugrunde. In ihm werden 51 Rechte des Menschen genannt. Es sind Rechte des Menschen, die ihm von Natur aus zustehen und die kein Gesetz und kein Mächtiger ihm nehmen kann. Der Mensch, die Krone der Schöpfung, kann bei Beachtung dieser Rechte ein gesundes, menschenwürdiges Leben erzielen. Die Abhandlung über die Rechte des Menschen, die Imam Sajjad schrieb, beginnt mit folgender Einleitung. Sie ist im Grunde an alle Menschen gerichtet. Wisse, dass Gott, der Allmächtige, dir gegenüber Rechte hat, die dich betreffen, und zwar bei allem, was du tust und unterlässt, oder überall, wo du dich niederlässt, bei jedem Glied, das du einsetzt, oder jedem Mittel, das du ergreifst. Es ist das größte Recht Gottes gegenüber dir und das, was du als sein Recht zu beachten verpflichtet bist. Dieses Recht ist Ursprung aller Rechte und alle anderen Rechte gehen daraus hervor. Deshalb ist das, wozu er dich verpflichtet, dein eigenes Recht gegenüber dir selber und dieses Recht betrifft dich von Kopf bis Fuß. Liebe Hörerfreunde, wir würden uns freuen, Sie auch im nächsten Beitrag über Islam und Menschenrecht begrüßen zu können.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.